Ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Schön, euch zu sehen, dass die Reihen soweit gefüllt sind. Noch ist Platz, noch ist Luft nach oben. Ladet eure Freunde ein, mal mit zum Gottesdienst gerne zu kommen. Aber schön, dass ihr hier seid, dass wir jetzt gemeinsam uns die Zeit nehmen, nach dieser wunderschönen Vorarbeit auch der Gebetszeit, uns auch jetzt kognitiv nochmal Gedanken zu machen, gemeinsam zum Thema Gebet. Und mir liegt dieses Thema deswegen am Herzen. Ich hatte vor ein paar Tagen wieder Urlaub und wir sind weggeflogen und hatten mal all unsere Arbeit hinter uns gelassen. Und ich hatte mal nach langer Zeit wieder Zeit, einfach mal nichts zu tun. Das erinnert mich an diesen Loriot-Sketch, wo dann der Mann im Wohnzimmer sitzt auf dem Sessel und einfach mal nichts tut. Und die Frau aus der Küche fragt, was machst du denn? Er sagt, ja, ich mache nichts. Und die hat es nicht verstanden, dass er einfach mal nichts tut. Auf jeden Fall. In diesem Nichtstun hatte ich auch Zeit, meine Gedanken schweifen zu lassen, auch mit Gott wieder mehr tiefer ins Gespräch zu kommen, einfach mehr Zeit zu haben. Und in dieser Urlaubswoche, auch begleitet durch Lektüre, hat Gott mir auf eine ganz besondere Art und Weise das Thema Gebet nochmal nahegelegt und mir es wirklich vorgehalten und alle Kerzen an und Lichter angemacht, hat gesagt, schau mal ganz genau dahin, denn dahin steckt ganz viel Tiefe, die du vielleicht noch gar nicht so erkannt hast. Und hat mir so einen Weg eröffnet, der mich tief berührt hat, den ich jetzt für mich so angehen möchte, auch mit euch teilen möchte und aufgrund dessen hier die Predigt zum Thema Gebet, die ersten Gedanken hin, mit der Überschrift Gebet ist, ... Abgeleitet von diesem Comic immer in der Bildzeitung Liebe ist. Gibt es das überhaupt noch? Liebe? Egal. Wahrscheinlich schon. Aber es wird ein bisschen mehr als nur ein Satz. Und aufgrund dessen, weil mir das Thema Gebet wichtig ist, haben wir beschlossen, dass wir, wie es schon angekündigt wurde, eben jetzt über die Wochentage jeden Tag wenigstens ein Zeitfenster von 2 Stunden haben, wo das Haus Gottes zum Gebetshaus wird und offen ist für Gebet, für jedermann, für dich, für mich, für Passanten, die vorbeilaufen. Es wird ein Schild aufgestellt, wo wir uns einfach Raum und Zeit nehmen, ins Gebet zu gehen. Wenn wir in die christliche Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir sehr deutlich, wenn man sich auf das Thema Gebet fokussiert, dass eben die christliche Kirchengeschichte sehr deutlich darauf verweist, welchen hohen und tiefen Stellenwert das Gebet für eine Kirche, für eine Gemeinde hat. Und es ist immer nachzuvollziehen, wenn man sich diese Geschichten anschaut, die eben verfasst wurden und festgehalten und konserviert wurden für uns, für die Nachfolge, für uns, damit wir sie gegenwärtig lesen können, dann entdecken wir sehr stark, dass immer da, wo eine Gemeinde den Fokus auf das Gebet gelegt hat, dass das Gemeinden waren, die auf eine ganz besondere Art und Weise lebendiger wurden und etwas bewegt wurde. Dass Dinge geschahen. Gleichzeitig entdeckt man Geschichten von Aufzeichnungen von Gemeinden, die das Gebet nicht in den Rücken gekehrt haben, aber es Mangelware war und nicht der Fokus darauf gelegen ist, dass oftmals Kirchengemeinden aufgrund dieser Mangelerscheinung auch am Aussterben waren und letztlich vielleicht auch ausgestorben sind. Und wenn ich mir den Zeitgeist von heute angucke, auch innerhalb von Kirchen, dann haben wir auch einen Konsens innerhalb der Pastoren, zum Beispiel in ganz Hamburg, überkonfessionellen, aus allen Kirchenkonfessionen, dass das Gebet in den Gemeinden und das Interesse an Gebet sichtlich nachgelassen hat. Gebetskreise oder Gebetsversammlungen lesen sich oder werden eingestampft. Und es ist eigentlich ein Alarmsignal, das sehr leise tönt, aber es da ist, wenn man hinschaut und ich mir die Frage stelle, welchen Wert eine Kirchengemeinschaft hat, in der das Gebet Mangelware ist. Aber es scheint mir so, als ob diese Signale, die zu sehen sind, auch als ein Indikator verstanden werden können, dafür, dass allgemein das Gebet an Stellenwert bei jedem Einzelnen an Stellenwert verliert. Und ich rede hier natürlich allgemein und damit ist nicht jeder gemeint, sondern es gibt genau auch die Unterschiede, die einzelnen Beispiele, die das Gegenteil bewirken. Aber so im Allgemeinen, in so einer allgemeinen Tendenz hin, meine ich zu erkennen, dass allgemein auch in dem persönlichen Leben eines Christen das Gebet nicht mehr den Raum einnimmt, den er vielleicht früher mal eingenommen hat. Und die Gründe sind vielfältig, sei es die Zeit, die wir nicht mehr haben, weil wir eingespannt sind von morgens bis abends oder andere, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ein Kollege von mir hat es einmal sehr schön formuliert. Ich zitiere: Unser Gebetsleben ist die Messlatte für unser geistlichen Grundwasserspiegel. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben und keine Gemeinde größer als ihre Gebetsrunde. Ich möchte mit euch in dieser Predigt heute reflektieren, was ist denn das Gebet? Wenn ich in meine eigene Vergangenheit, Kindheit und Jugend hineinschaue, also so wie ich auch christlich sozialisiert wurde, dann war Gebet immer ein Instrument des Dankens und vor allem der Bitte. Und es wurde sehr gewissenhaft platziert, so habe ich es gelernt von meinen Eltern. Es gab ganz klassisch und gewissenhaft das Gebet vor dem Essen. Mein Vater hat auch immer das gleiche Gebet gesprochen, also wirklich wortwörtlich, und ich habe es irgendwann mal dann nachgeplappert, um ihn aufmerksam zu machen, dass er doch freier reden könnte. Aber egal, er hat gebetet, vor jedem Essen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Da haben wir irgendwie nicht gebetet, also immer nur im geschützten Raum. Vor einer langen Reise wurde gebetet, vorm Schlafengehen wurde gebetet. Im Gottesdienst natürlich wurde gebetet, auch in allen anderen kirchlichen Veranstaltungen ist das Gebet obligatorisch. Und es würde sich auch komisch anfühlen, ein Gottesdienst oder eine kirchliche Veranstaltung, wenn wir das Gebet auslassen würden. Und es gibt einen Text aus dem Lukas-Evangelium, wir werden uns heute im Lukas-Evangelium aufhalten und ich lade euch alle ein, mit mir diese Texte zu betrachten. Es gibt einen Text im Lukas-Evangelium und zwar im 11. Kapitel. Das stellvertretend für etwas einstehen kann, da möchte ich kurz mal mit euch hineingucken. Lukas Evangelium, wo sind wir denn hier? Kapitel 11. Und da die Verse 9 und 10. Und hier gibt es einen ganz langen Absatz, den Jesus von sich gibt über das Thema Gebet. Und da lesen wir in den Versen 9 und 10 und ich sage euch, sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und was mit diesem Text oftmals sehr schnell und leicht passiert, ist eine Art von Missinterpretation. Wenn wir den Text sehr einfach uns zu Herzen nehmen, dann verstehen wir den Text so, dass wir sagen, das, was du bittest, das wird dir gegeben. Und das, was du suchst, das wirst du finden. Die Frage ist, ob es tatsächlich so ist. Oftmals ist das Gebet eines Christen doch nur, und ich setze ganz bewusst es nur in Anführungszeichen, eine Aneinanderreihung von Bitten, die umwoben sind mit einem Dank. Und achtet mal darauf in euren eigenen Gebeten, in den Gebeten anderer, die ihr hört. Wir sind ganz schnell bei Bitte und Dank als den größten Raum einnimmt innerhalb eines Gebets. Dinge, die mir wichtig sind, erbitte ich. Dinge, die ich gerne haben oder gesegelt wissen will, formuliere ich als eine Bitte an Gott in der Hoffnung, dass er sie erhört. Und wie froh und dankbar sind wir, und vorhin hatten wir in unserem Gesprächskreis auch so eine Erfahrung, wenn sich dann diese Bitten auch erfüllen, und dann sind wir froh und dankbar und sagen, lieber Gott, vielen Dank, dass du diese Bitte erhört hast. Aber ganz ehrlich gefragt, in unsere Erfahrungswerte hinein, wie oft passiert das, dass du um etwas ganz gezielt bittest und dass sich es erfüllt? Ist dann nicht viel öfters am Ende nur Schweigen zu vernehmen? Es passiert nichts, es passiert keine Veränderung? Als ob ich ins Leere hineinrufe und ich mich frage, wozu eigentlich die Gebete und die Bitte, wenn es sich doch nicht ändert? Und so könnte man diesen Lukas-Text auch versuchen, auch interpretieren. Wenn ich diese Herangehensweise an das Gebet habe, ist es völlig nachvollziehbar, dass man dem Gebet mehr oder weniger irgendwann mal auch abspricht, weil man mehr Enttäuschungen als Erfolgserlebnisse verspielt. Und wenn ich dem nicht abspreche, dann zumindest ich nicht mehr so viel drauf setze und nicht mehr drauf so viel gebe aufs Gebet. Also wird es mir zu Mangelware. Oder ich praktiziere es nur noch da, wo es zum guten Ton eines Christen gehört, eben vom Essen, im Gottesdienst und vielleicht noch vom Schlafen gehen. Es ist eigentlich sehr klar und offensichtlich, dass Gott kein Geist aus der Wunderlampe ist, der herauskommt, wenn ich daran reibe und er mir die Wünsche erfüllt, die ich auf dem Herzen habe. Aber das wusstet ihr sicherlich bereits schon. Also lasst uns wieder zurückgehen zu der Frage, die noch immer im Raum steht. Ja, was ist ein Gebet? Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, jetzt gehen wir doch nochmal raus aus dem Lukas. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 5 und 6, da heißt es: Und wenn ihr betet, spricht Jesus, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen stellen und an die Straßenecken und von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du betest oder wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, in dein Verborgenes, wird dich belohnen. Schaut her, welchen Rahmen Jesus hier bildet. Und zu was er uns einlädt, welches Setting, welchen Kontext Gebet haben soll. Ich untermale diesen Text mit folgendem Zitat. Gebet ist das Gegenteil von Selbstdarstellung. Und es ist auch das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Nichts, was du machst, solltest du machen, um gesehen zu werden. Vieles aber, was wir machen, geschieht genau aus dem Grund, aus einer Selbstdarstellung heraus. Viele Dinge, die wir angehen, und oftmals auch interessanterweise Gutes, das wir bewirken wollen, impliziert immer eine Art und Weise der Selbstdarstellung oder des Selbstzweckes heraus. Und das Gebet ist vielleicht einer der wenigen Dinge, die uns Gott mit in unser Leben hineingibt, die sich eben dieser Kategorie ausschließen, die etwas so Privates sein sollen zwischen dir und deinem Schöpfer, wo es gar nicht darum geht, wie dich die Welt sieht, sondern du in dem Gebet dem Verborgenen begegnest, und zwar deinem eigenen Verborgenen und dem Verborgenen, wo Gott ist. Aber Gebet ist auch nichts etwas, was getan werden sollte, also öffentlich, weil es erwartet wird, so im Sinne von guter Christ. So ein Absegnen lassen von ihm oder anderen, dass ich gebetet habe. Und dann sagte ich auch aus dem Zitat heraus, Gebet ist das Gegenteil von Selbstverwirklichung und darauf möchte ich jetzt meinen Akzent legen und da noch tiefer hineingehen. Was meine ich damit? Und was ist Gebet? Ich habe euch gesagt, dass wir uns im Lukas-Evangelium aufhalten wollen, weil wir jetzt da noch Texte lesen werden, aber auch aus einem noch bestimmteren Grund. Das Lukas-Evangelium ist uns bei dieser Frage eine sehr, sehr gute Hilfe. Man nennt dieses Evangelium auch das Jüngerschaftsevangelium, denn kein anderer Evangelist prägt diese Thematik so stark wie Lukas. Keiner schenkt dem Gebetsleben Jesu so viel Aufmerksamkeit wie Lukas. In keinem anderen Evangelium wird so oft darauf hingewiesen, dass Jesus ein unheimlich intensives Gebetsleben gehabt hat. Es gibt eine ganz wichtige Stelle im Leben Jesu, und zwar seine Taufe. Und hierbei, als ich da nochmal reingeguckt habe, ist mir ein Hinweis auf einmal aufgepoppt, den ich so zuvor noch nie so vor entdeckt habe. Und diesen möchte ich gerne mit euch teilen. Der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 3. Also sehr zu Beginn, da wo dann sein Jesu Wirken beginnt und vor dem Wirken er zu Johannes geht, um sich taufen zu lassen. Lukas Kapitel 3, überschrieben ab Vers 21 mit die Taufe Jesu. Und da heißt es, zusammen mit den vielen Menschen hat auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf. Und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dieser interessante Hinweis ist der, dass nach seiner Taufe es heißt, betete Jesus und der Himmel öffnete sich. Bis jetzt hatte ich die Geschichte immer so abgespeichert, dass die Taufe Jesu war und als er aus dem Wasser wieder hochkam, so habe ich es vor meinen Augen gesehen, öffnete sich der Himmel und es geschah dieses Szenario. Aber es heißt hier in diesem Text, dass Jesus nach der Taufe unmittelbar danach ins Gebet gegangen ist und dann dieses sichtbare Ereignis stattfand. Und Lukas erwähnt dieses sehr wichtige Detail sicherlich nicht umsonst. Es scheint ihm wichtig zu sein, darauf aufmerksam zu machen. Denn was hier zum Ausdruck kommt, ist, dass Jesus seine Annahme vom Vater erlebt im Gebet. Das heißt, er weiht sein neues Leben, er weiht nun dieses neue Zeitalter, das er anbricht, den Dienst, den er beginnt, weiht er seinem Vater im Gebet. Er geht ins Gebet und stellt dort sein Leben unter dem Willen Gottes. Und in diesem Moment, wo das geschieht, öffnet sich der Himmel und Gott spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und von da an beginnt die Reise Jesu und wir lesen von zahlreichen Situationen, in denen Jesus sich zurückzog, um zu beten. Wie oft erwähnt Lukas das? Selbst ganze Nächte, heißt das, hat Jesus durchgebetet, war im Gebet, im Gespräch mit seinem Vater. Nach einem langen und ermüdenden Tag, wo alle Jünger eingeschlafen sind, weil sie nicht mehr konnten, geht er ins Gebet. Veranstaltungen, die inszeniert wurden, sind von ihm, beziehungsweise Menschen kamen, um von ihm geheilt zu werden. Veranstaltungen wurden von ihm abgebrochen, mittendrin. Und er sagt, ich muss jetzt ins Gebet gehen, ich muss jetzt mit meinem Vater sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Erwartungshaltungen gewesen sind, derer, die noch nicht geheilt waren? Da sind wir versammelt am Abendessen und du heilst die Menschen und ich warte dann zu kommen und auf einmal stehst du auf und sagst sowas wie, ich muss jetzt beten? Ich muss jetzt mit meinem Vater sein. Kannst du das nicht später machen, nachts, wenn wir schlafen? Und so wichtig war es ihm. Oder denkt an das hohe priesterliche Gebet zum Abschluss seines Dienstes, wo er diese innige Bitte zum Ausdruck bringt. Oder das Gebet im Garten Gethsemane. Sein Leben und sein Dienst waren gefüllt und getragen durch das Gebet. Und dann findet sein Dienst den Höhepunkt im Sterben am Kreuz. Und da lesen wir hinein in Lukas 23. Jetzt haben wir so einen Überblick geschaffen über das Evangelium. In Lukas 23 lesen wir von der Hinrichtung Jesu, von der Kreuzigung. Und ich sage ganz bewusst, dass da sein Dienst seinen Höhepunkt erlangt hat. Denn dafür ist er auf die Welt gekommen. Und als er ans Kreuz genagelt, sterbend am Kreuz hängt und ihm die Kräfte verlassen, passiert Folgendes. Vers 44. Inzwischen, sagt der Bericht, war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Jesu letzte Worte waren ein Gebet. Sein Dienst endete mit Gebet. Welch ein schöner Rahmen, den Lukas hier aufzeichnet. Jesu Wirken beginnt und endet im Gebet. Und es ist und es scheint mir, als ob es für Jesus klar zu sein scheint, dass Gebet ein elementarer Bestandteil seines Dienstes und Wirkens, seines Lebens auf Erden ist. Dass das Gebet die Luft Gottes ist, die er zum Atmen braucht. Es ist die tiefe Zuwendung zu seinem Vater. Mit ihm sein. Der Psalmist David im Alten Testament formuliert es so wunderschön im ersten Vers des 25. Psalms. Er sagt, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott. Das ist, was Jesus hier erlebt in seinen Zeiten des Gebets. Und wenn man darüber reflektiert und eben nachdenkt, dann wird stark deutlich diese innere Haltung, die Jesus trägt. Sie wird deutlich und klar für mich. In einem Gebet geht es um eine Hinwendung zu Gott hin, so wie auch Axel es gerade eben beschrieben hat, zu sagen, vor den Thron Gottes sich zu stellen. Dass es um ihn geht und seine Größe anzuerkennen, dass wir uns hinwenden zu ihm in der Stille. Und wenn es um eine Hinwendung zu Gott geht, dann ist es auch gleichzeitig eine Abwendung von mir selbst. Dann geht es im Gebet primär nicht um mich, sondern es geht um Gott. In der Begegnung, die ich und in den Raum, den ich mir dafür nehme. Es geht in dem Gebet nicht primär um meinen Willen, den ich Gott zum Ausdruck bringen möchte, sondern es geht im Gebet und in der Zeit mit Gott um seinen Willen. Und ich erinnere sofort an das Gebet Jesus, Vater unser, wo er sagt, dein Wille geschehe, Herr. Es geht in dem Gebet um das Sein dürfen in der Gegenwart Gottes. Es ist ein Stück weit wie nach Hause gehen zum Vater, der dich mit Annahme überschüttet. Aber es ist auch ein noch tieferer Sinn des Sein-Dürfens. Ich als sündiger Mensch darf sein vor dem heiligen Gott. Und sich auch genau dieses Szenario vorzustellen im Gebet, sich dafür Zeit zu nehmen, vor Gott anzukommen und sein zu dürfen. und diese Heiligkeit zu erleben und zu verspüren, die mit Annahme verbunden ist. Es geht, wie schon gesagt, um die Anbetung seiner Person. Geheiligt werde dein Name. Es geht um das Staunen seiner Größe, vor die ich trete und dabei auch erkenne, wie klein ich auf einmal werde. Es geht um das Stille werden und um das Hören. Viel mehr als um das Aussprechen meiner Belange. Natürlich haben auch die Raum. Aber heißt es nicht auch in der Bibel, Gott weiß, was ihr benötigt? Und so ist das Gebet viel mehr als die Zeit des Aussprechens meiner Belange, als die Zeit des auch Stillwerdens und des auch Hinhörens, was Gott mir zu sagen hat. Und jetzt komme ich zur Vertiefung noch. Was die Selbstverwirklichung angeht. Eine der größten theologischen Aussagen in Bezug auf uns Menschen lautet, die Wurzel der Sünde, die uns alle umgibt und die in uns steckt, die Wurzel der Sünde ist Eigenwille. Die Wurzel der Sünde ist Streben nach Unabhängigkeit. Und die Wurzel der Sünde ist das Streben nach Selbstverwirklichung. Eigenwille, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Drei Aspekte, die zu beobachten sind durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Angefangen von Adam und Eva im Paradies mit dem Sündenfall. Und es zieht sich durch wie ein roter Faden hinein, bis in die Gegenwart, bis in mein eigenes Leben hinein. Eigenwille, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Und das Interessante ist, dass diese Attribute sich in unseren Ohren erstmal positiv anhören. Denn sie sind so modern und sie sind ein Kind, das positiv zu beleuchten, eben unseres Zeitgeistes. Es sind die Qualitäten einer modernen und aufgeklärten Gesellschaft. Und das wird hochgehalten und das kommunizieren wir auch hinein. Und das geben wir sogar in unsere christlichen Familien mit hinein. Eigenwille, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Und doch birgt sie die größte Lüge in sich, über die wir Menschen gestolpert sind. Denn das ist die Aussage, so wie ich sie verstehe, aus der Bibel heraus. Denn genau diese Ansätze, diese drei Ansätze trennen uns von Gott und distanzieren uns von ihm. Eigenwille, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung sind Ansätze, die, wenn ich Jesu Leben studiere, ich bei ihm nicht anfinde und nicht wiederzufinden sind. Er stellte seinen Willen unter Gottes Willen. Er wusste sich in völliger Abhängigkeit zu seinem Vater und in die stellte er sich auch in diese Abhängigkeit hinein. Und er verwirklichte alles andere, aber nicht sich selbst. Und genau diese Grundeinstellung, diese Hingabe wird nicht nur ersichtlich durch das Gebet, sondern es kommt auch aus dem Gebet heraus. Das ist der Grund für seine unzähligen und ständigen Gebetszeiten, die er hatte, damit eben genau diese Aspekte für ihn immer wieder erfrischt werden und erneuert werden. Im Gebet begegnest du eben Gott und erkennst, dass du deinen Willen unter sein stellst, weil du Gott begegnest. Und dass du nicht unabhängig bist, sondern dass du aus freien Stücken dich abhängig machen möchtest. und ihn bittest um seine Leitung und um seine, um die Abhängigkeit meiner ihm gegenüber. Und dass es nicht um meine Selbstverwirklichung in meinem Leben mehr geht, als vielmehr darum zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, wo kann ich verwirklichen deinen Willen im Dienen und im Dienst an der Menschheit. Und daher folgendes Zitat, das Gebet ist eine Handlung der Unterwerfung. Das Gebet ist eine Handlung der Abhängigkeit. Es ist eine Lebenseinstellung und zeugt zugleich auch von ihr. Jesus stellte sein Leben unter Gottes Willen. Er lässt sich taufen und betet. Die Reaktion Gottes darauf eröffnet den Himmel und bekundet sein Wohlgefallen an seinem Sohn, wie wir vorhin festgehalten haben. Und zum Abschluss, und ich sehe auf die Uhr und wir sollten zum Abschluss kommen, hier noch ein wichtiger Hinweis, weil ich vorhin Lukas Evangelium Kapitel 11 ins Spiel gebracht habe. Lasst uns da noch einmal hineingucken gemeinsam, weil ich da euch noch aufmerksam machen möchte auf eine Sache. Lukas Kapitel 11. Wir lasen von den Bitten und vom Geben, vom Suchen und vom Finden. Was aber bitteschön empfangen wir durch das Bitten? Was bekommen wir nach all unseren Bitten und Suchen? Wenn es heißt, der, der bittet, dem wird auch gegeben. Und die Klarheit erlangen wir durch den Abschluss des Abschnittes, und zwar in Vers 13. Da ist es klar formuliert, da heißt es, wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bitten. Den Heiligen Geist ist es, was wir empfangen. Der Heilige Geist ist eben das, was Gott uns geben kann und geben möchte. Vom Himmel herab, wie es hier heißt. Ist es nicht wunderschön? Diese Verheißung, diese Zuwendung, dass wir den Heiligen Geist vom Himmel herab bekommen, genauso wie Jesus ihn auch bekommen hat bei seiner Taufe, als die Taube vom Himmel herabkam und sich auf seine Schulter gesetzt hat. Den Heiligen Geist von Himmel herab empfangen. Es scheint so verrückt, dass wir auf all unsere unterschiedlichen Bitten immer nur das eine bekommen, und zwar den Heiligen Geist. Aber in diesem scheinbar so reduzierten ist das Größte überhaupt, was wir empfangen können. Und vielleicht das Primärste, worum wir bitten sollten. Was für ein Vorrecht, den Jesus uns erkauft hat und eingeräumt hat, die Möglichkeit, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Und dann eben durch das Gebet, in all der Hinwendung zu Gott, in der ich seine Luft atme und offen bin zu empfangen, hat der Heilige Geist dann die Möglichkeit, in mich zu kommen, sich in mir auszubreiten, Besitz von mir zu nehmen, Hingabe, Erfüllung. Ein neuer Geist in mir. Und das als eine tägliche Übung zu sehen, sich immer wieder füllen zu lassen. Der Geist Gottes, der in mir alles verändert, mich Dinge anders bewerten lässt, mich anders umgehen lässt in Situationen, mir einen tiefen Frieden und Gewissheit schenkt, Geborgenheit, Liebe, Annahme und die Präsenz Gottes, die ich in mir spüren darf. All das empfange ich durch das Gebet. Abschließende Worte, also die letzten zwei Sätze. Ihr Lieben, ein fruchtbares Leben zur Ehre Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen beginnt und endet im Gebet für einen jeden von uns. Das sehen wir anhand des Beispiels unseres Herrn und Meisters Jesus Christus selbst. Das Gebet ist das größte Mittel und Zeichen meiner Abhängigkeit von Gott, dessen ich mir bewusst zu werden habe, und unter die ich mich täglich stelle, unter die Abhängigkeit Gottes. Und das ist es, was ich einem jeden von uns wünsche. Wenn du es praktizierst, dass du es weiter praktizierst. Wenn du es noch nicht praktizierst, dass du dem Abenteuer mal Raum gibst und es versuchst. Geh hinein in dein ganz persönliches, in deine ganz persönliche Zeit des Gebets und stell dich
vor die Gegenwart Gottes und erfahre und schau, was passiert mit dir und dann auch durch dich. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Amen.